Deutschlandfunk. Das Feature.
Die Sophienhöhe, die mein Großvater Johannes Drüper gegründet hat, war weltweit die erste Institution, die sich mit verhaltensgestörten Kindern befasst hat. Das gab es nicht. Wie auch europaweit Jena erstaunlicherweise die beiden einzigen Kinderpsychiater hatte. Das gab es damals auch nicht.
Das war halt doch auch wirklich in der ganzen Welt bekannt, nicht? Da kamen also Besucher von Japan, von Russland, von überall her eigentlich, weil es doch im Grunde so die Begründung der Heilpädagogik war, nicht? Die Verbindung von Psychiatrie und eben auch Einflussnahme und persönlicher Beziehung. Früher hat man bestimmte Kinder halt in die Gummizelle gesteckt oder mit Elektroschocks behandelt, nicht? Und er fing halt an, das anders zu machen.
Ich weiß jetzt gar nicht.
Auf die Geschichte der Jenaer Sophienhöhe mit ihren trüperschen Jugendheimen bin ich eher zufällig gestoßen. Vor einigen Jahren lernte ich in Berlin die Geschwister Barbara und Michael Trüper kennen. Zunächst glaubte ich, dass sie aus Bayern kämen und zu Mauerzeiten nach West-Berlin gezogen seien. Sie erzählten jedoch von ihrer Kindheit in Jena, wo ihr Vater, Helmut Trüper, seit 1930 der pädagogische Leiter einer Heilanstalt gewesen sei, die er unbeschadet durch das Dritte Reich gebracht habe. Nach 1945 war diese einst international renommierte, aber eben privat geführte Anstalt ins Fadenkreuz der neuen kommunistischen Machthaber geraten. Als Jugendliche erlebten Barbara und Michael Trüper die Enteignung durch die DDR-Behörden. 1956 flüchteten sie in den Westen.
Es ist halt eine unendlich schöne Gemeinschaftssache dort verloren gegangen. Und für viele Schüler hat das unendlich viel bedeutet, nicht? Es ist traurig, dass es so zugrunde gehen musste, nicht? Eigentlich aus politischen Gründen, nicht?
Muss ich mich wirklich mal ranmachen? Sonst macht es plötzlich Bums und ich bin nicht mehr da und dann liegt es hier rum. Ne?
Die Sophienhöhe. Jenas enteignete Geschichte. Feature von Heike Tauch.
Jena, 1892. Das Lungensanatorium auf der Sophienhöhe steht zum Verkauf. Genau zu der Zeit, als der Pädagoge Johannes Trüper nach einem geeigneten Ort für die Umsetzung seines neuen heilpädagogischen Konzepts sucht. Durch die finanzielle wie tatkräftige Unterstützung seiner Schwester Meta kann er einen Teil des Areals erwerben und seine noch sehr kleine Anstalt für schwer erziehbare Kinder aus Jenas Innenstadt auf die südöstlich aufragenden Kernberge verlegen, mit weitem Blick über die Stadt.
Da muss man sagen, also Jena war da schon, kann man sagen, Mekka der Heilpädagogik, weil es gab natürlich auch vorher schon bestimmte heilpädagogische Konzepte. Insofern kann man jetzt nicht sagen, also Trüper ist der Alleroste, der Heilpädagogik an sich initiiert. Aber hier kann man sagen, es ist eine Grundlegung einer modernen Heilpädagogik, die auch quasi den Praxistest bestanden hat.
Dr. Alexandra Schotte hat zum Thema Heilpädagogik als Sozialpädagogik über Johannes Trüper promoviert.
Um 1900 war es tatsächlich ein Mekka insofern. Also das hängt auch ein bisschen mit den ganzen universitären Konstellationen zusammen, weil es gab hier in Jena, das war schon relativ einzigartig, Fortbildungskurse und die waren international sehr gut besucht gewesen. Und über diese Ströme letztendlich konnte auch das Heim mitpartizipieren. Und Trüper war nicht nur als Heimleiter sehr aktiv, sondern er war ja auch Zeitschriftenbegründer und auch Vereinsgründer und hatte eine Zeitschrift für Kinderforschung und einen Verein für Kinderforschung, die dann auch relativ schnell international Popularität besaßen, weil eine solche Zeitschrift hat es vorher nicht gegeben und auch so ein Verein war was Neues.
In the course of a journey through Germany, in order to become acquainted with the work done there for backward and mentally deficient children, I spent some most interesting days at Sophienhöhe and am most grateful to Herr Direktor Trüper for all he has shown me. Francis M. Rhodes, Willesden Green, London. Eintrag im Gästebuch vom 25. Oktober 1901.
Das Neue an Trüpers Heilerziehung, wie er sie nannte, war das Leben in familienähnlichen Strukturen, in Hausgruppen, war die Verbindung von Erziehung, Bildung und Unterricht in einer naturnahen Umgebung, waren körperliche wie praxisorientierte Betätigungen. Heilerziehung bedeutete auch bewusste, natürliche Ernährung sowie therapeutische Vor-Ort-Behandlung.
Es waren schon etwas aufwendigere Maßnahmen gewesen. Also bis zum Ersten Weltkrieg kamen ja peu à peu permanent Anlagen hinzu. Und man kann das auch sehr gut rückverfolgen, was ihm sehr wichtig war, dass das Heim autark ist.
Das Besondere aber war die erstmals realisierte enge Zusammenarbeit zwischen Pädagogen und Medizinern.
Das ist ja eine Wertschätzung, die daraus spricht. Also erstmal die Annahme, dass ich Kinder zu ganz bestimmten Sachen befähigen kann, trotz offensichtlicher Defizite, die sie aufweisen. Und drüber gebraucht auch den Begriff der Schwererziehbarkeit, der natürlich den Fokus darauf richtete, wer erzieht und nicht unbedingt auf das Kind und die Defizitanlage an sich.
Also die Kapazität war immer ungefähr um die 100 Kinder. Es hört sich nicht so viel an, aber man muss bedenken, es waren kleine Gruppen.
Christel Bettermann. Seit 1996 beschäftigt sie sich mit den Trüpers und der noch unaufgearbeiteten Jenaer Stadtgeschichte.
Man musste Kinder, speziell die Kinder, die etwas mehr behindert waren, in kleinen Gruppen unterrichten oder auch erziehen. Es war auch so, dass die Erzieherinnen in den Häusern mit den Kindern wohnten. Und ja, 100 ist nicht viel, aber ich denke mal 100 Kinder in kleinen Gruppen, das muss man auch erstmal schaffen und man braucht eben immer mehrere Personen. Man braucht nicht nur den Lehrer, man braucht auch den Erzieher.
Auf der Sophienhöhe entstanden neben Schul-, Wohn- und Gemeinschaftsräumen eine eigene Pumpstation und Wäscherei, Behandlungszimmer und Gymnastikräume, ein Hallenbad sowie Werkstätten. Später kamen dann die Gärtnerei und eine eigene Landwirtschaft hinzu. Eine familiengeführte Privatanstalt entstand, als soziales Reformprojekt.
Ab 17, 18, da gibt es einen Schulbericht, also wo dann auch Brennholz knapp wird, also wo dann auch wirklich so eine materielle Engpässe eintreten. Also das war dann schon gravierend für das Heim gewesen. Und das bestand ja, wenn man überlegt, seit 1892 auf der Sophienhöhe, es gab dann auch einen Sanierungsstau. Also drüber hat bis zum Ersten Weltkrieg, kann man sagen, das Heim ausgebaut. Und danach fing dann aber auch eine Zeit an, die schwierig war. Und das zog sich ja dann auch durch die nächsten Jahrzehnte durch.
Kamen in der Anfangszeit ausschließlich Kinder aus eher begüterten Schichten in die trüperschen Heime, änderte sich dies mit dem Ersten Weltkrieg. Als eine Folge des Krieges etablierte sich in der Weimarer Zeit die staatliche Fürsorge, dank der nun auch Kindern aus weniger wohlhabenden Familien durch Zuschüsse ein Heimplatz ermöglicht werden konnte.
So ein schönes.
1921 starb Johannes Trüper. Bis seine Kinder Helmut und Friedmar ihre Ausbildung abgeschlossen hatten, leiteten unter anderem Otto Hase und Hans Eifert die Anstalt. Sie modernisierten sie, bauten zum Beispiel das Mädchenheim auf. 1929 übernahm dann Friedmar die kaufmännische und ein Jahr später Helmut Trüper die pädagogische Leitung.
Mein Vater, der ja eigentlich überhaupt nicht vorhatte, diese Schule zu leiten, er hat Kunst und Philosophie studiert und Geschichte und ist dann in Richtung Lehrerberuf, aber eigentlich wollte er eher schreiben und irgendwas Musisches machen.
Michael Trüper, 1940 als zweitältester Sohn von Helmut und Margot Trüper in Jena geboren, war 15, als die Familie in den Westen floh. Er studierte in München Medizin und arbeitete später als Arzt mit eigener Praxis in West-Berlin.
Und dann hat er wohl oder übel in den sauren Apfel beißen müssen und hat die Sophienhöhe übernommen. Zunächst mal gegen große innere Widerstände, denn er war noch nicht so mit seinem Leben abgeschlossen. Der wollte noch nach Paris und wollte da ein bisschen so in den Bohemien-Kreisen sich noch ein bisschen die Hörner abstoßen und dieses und jenes machen. Also mein Vater war ein sehr kulturinteressierter Mensch, der auch Klavier spielte.
Das ist ein Tagebuch, was ich damals geführt habe. 1943. 5.5.1943. Konzert mit Meinare, die Fischer und Kuhnkampf. Das waren damals berühmte Interpreten. 1944, 5.2.44, im Rahmen der Bachtage, vierter Tag, Professor Diener,
Franz Langer,
und Collegium Musicum,
1929 in Oberschlesien geboren, kam als eine Art schwer erziehbarer Jugendlicher 1943 auf die Trüpers. Dem lieben Hitler sei Dank, sagt er heute.
Das war so eine kindliche Notwehrreaktion gewissermaßen. Ich war seinerzeit offenbar viel im Kino. Und da habe ich ja diese Gestalt immer wieder gesehen. Der war mir so widerlich, derartig widerlich, dass ich eine große Aversion gehabt habe. In der Schule mussten wir aber ständig Heil Hitler grüßen. Unter anderem auch aufstehen und Heil Hitler nicht. Und das habe ich also nur ein paar Mal mitgemacht und da habe ich mich geweigert, in die Schule zu gehen. Mein Vater war also im Krieg. Ich weiß nicht, ob er schon vermisst gemeldet war. Das war also 1942. Und da war man also recht ratlos, was man mit mir machen sollte. Und ein Mitarbeiter vom Jugendamt oder Sozialamt, also was also damals existierte, kannte Trüpers. Trüpers war ja Deutschland bekannt. Und die haben vorgeschlagen, da fahren Sie doch mal nach Jena und stellen sich mal den Jungen vor. Vielleicht geht's da weiter.
Franz Langer ist ein typisches Beispiel der 30er und 40er Jahre des 20. Jahrhunderts. Der Vater im Krieg, die Mutter überfordert. Die staatlich unterstützte Fürsorge empfahl die trüperschen Anstalten. Die Sophienhöhe war als ein Ort bekannt, in der Quergeister wie Franz Langer Schutz finden konnten. Ein Ort, der politisch kritischen oder unbequemen Jugendlichen eine Art Asyl gab.
Ich gehe mal vor, beziehungsweise ich hüpfe so vorsichtig.
Vom Alter gezeichnet bewegt sich Franz Langer in tief gebeugter Haltung langsam und gestützt auf den Rollator durch sein kleines Häuschen am Waldrand. Es gleicht einer Höhle. Private Dokumente, Tagebücher, Zeitungsausschnitte, Videokassetten, Bilder und Fotos über Jena allgemein und die Sophienhöhe im Besonderen stapeln sich rechts und links an unverputzten Wänden.
Das ist der 28. August 1946. Bescheinigung. Franz Langer ist vom Mai 1943 bis Herbst 1945 Schüler in unserem Heim gewesen. Ich bescheinige ihm gern, dass er politisch keine Neigung zum Nationalsozialismus gezeigt hat. Von der HJ habe ich ihn lange befreien können und er selbst hat nie Lust gehabt, daran teilzunehmen. Erst im September 1944 war es nicht mehr zu verhindern, dass er in die jener HJ eingegliedert wurde. Er hat in seiner ganzen Art keinerlei Verbindung zum nationalsozialistischen Gedankengang gehabt, sodass ich ihm mit gutem Gewissen ein politisches Unbedenklichkeitszeugnis schreiben kann. Dr. Herr Trüper.
Natürlich kenne er Franz Langer, sagt Michael Trüper. Er sei für ihn der Inbegriff der Sophienhöhe. Erst Schüler, später eine Zeit lang Hausmeister und als leidenschaftlicher Amateurfotograf eine Art Chronist der trüperschen Anstalten, der die wichtigsten Momente auf seinen Bildern festgehalten habe.
Ach so, ja. Ja, Vater hatte, wir hatten regelmäßig da so Plattenabende. Und da kamen ganz viele Kinder und auch Erwachsene, saß man im Wohnzimmer auf dem Boden. Und Vater hatte halt noch ein altes Grammophon zum Aufziehen, nicht? Und da haben wir wirklich wunderbare Musik gehört, nicht?
Barbara Trüper, Jahrgang 1938, später selbst Pädagogin.
Heutzutage würde man sich an der Tonqualität wahrscheinlich stören. Nicht? Aber ich weiß, Vater hatte ganz bestimmte Nadeln, also auch Bambusnadeln, war er ganz stolz drauf, für Kammermusik oder so. Ja. Und wir haben sehr viel Musik gehört, eben auch, ja, überhaupt viel Musik gemacht wurde. Nicht?
Mit Kunst den Menschen zu formen, allen voran mit Musik und Dichtung, das war es, was die Bildung auf der Sophienhöhe auszeichnete. Die Kinder konnten ein Instrument erlernen, im Orchester spielen oder im Chor singen. Dabei wurde Wert auf Rituale gelegt, die dem Zusammenleben Struktur und den Kindern Halt gaben. Jeden Morgen fand eine für alle Schüler verbindliche Morgenfeier oder Andacht statt, auf der Helmut Trüper, ein schlanker, großer Mann mit markantem Gesicht, ein Gedicht vortrug oder eine kurze Geschichte und den Tagesablauf besprach. Auch die christlichen Feiertage wurden mit großer Aufmerksamkeit begangen, darunter das Erntedankfest. Für die Selbstversorger der Sophienhöhe ein sehr wichtiges Fest.
Wir aus diesen beiden Familien, die auf der Sophienhöhe lebten, haben natürlich schon Kontakt gehabt zu Kindern des Heimes, aber nicht der Gestalt, dass wir nun in diese Hausgruppen integriert waren. Wir haben natürlich alle Feste mitgemacht und wir kannten sehr viele. Wir haben auch gelegentlich unten mit im großen Speisesaal gegessen, aber die Regel war das nicht. Wir hatten unser abgeschlossenes Familienleben.
Lediglich eine unverstellte Wand gibt es in Franz Langers Haus. An ihr hängt großformatig ein Plakat mit dem von ihm geliebten Johann Sebastian Bach. Für ihn sei die Sophienhöhe ein Glück gewesen. Nie wäre er sonst mit Musik in Berührung gekommen. Sein von 1943 bis 1945 geführtes Tagebuch ist ein reines Musiktagebuch.
Haydn hat viel Ähnlichkeit mit Mozart, ist in manchen Partien genauso leicht froh und beschwingt wie er.
Wie konnte die Sophienhöhe das Dritte Reich überleben? Wie konnte sie sich gegen eine Politik behaupten, die sich die Vernichtung all dessen zum Ziel gesetzt hatte, was sie stärken und fördern wollte?
Wir wissen aus den Listen, dass es jüdische Kinder gab, aber ziemlich wenige. In den Listen wurde immer festgehalten, welche Konfession das war und welches Land. Und es gab wenige jüdische Kinder und wir haben erfahren, dass die wenigen Kinder nach Hause geschickt wurden. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Jahr, aber ich denke, das kann auch wieder zweierlei Gründe haben. Einerseits kann es den Grund haben, das Heim zu schützen und sich von diesen Kindern zu trennen. Es kann den Grund haben, zu glauben, dass diese Kinder bei den Eltern besser aufgehoben sind. Aber wir wissen nicht, ob es der Heimleitung bewusst war, dass man die Kinder damit auch in große Gefahr bringt, wenn nicht sogar in den Tod. Das können wir aus den Dokumenten nicht herauslesen.
Wegen einer Fußverletzung aus dem Ersten Weltkrieg war Helmut Trüper kriegsuntauglich geschrieben. Er war also die gesamte Zeit über vor Ort und sah sich in der Pflicht, die Sophienhöhe und die ihm anvertrauten Kinder sicher durch diese Zeit zu steuern. Professor Ibrahim, der Direktor der Jenaer Kinderklinik, war der Kinderarzt der Sophienhöhe.
Es gab auch Kinder, die deutlich gestört waren, verhaltensgestört oder auch prä- oder postnatal, Stotterer, Bettnässer, atitotische Kinder, die solche komischen Bewegungen machen. Und da habe ich uns dran gewöhnt, das fanden wir ganz normal, ne? Da gab es auch jemand in einem Rollstuhl wegen Kinderlähmung und solchen Geschichten. Oder wir haben eigentlich als Kinder schon früh gelernt, körperliche oder geistige Behinderungen nicht von oben herab zu betrachten, ne, sondern zu hinterfragen, wie ist das entstanden und wie kann er leben, der Mensch, und geht das einigermaßen gut. Ne? Behinderte Menschen brauchen kein Mitleid, sondern Kommunikation.
Am 25. Juni 1943 schrieb Helmut Trüper der Vertrauten Gertrud Andres von der erneuten Bedrohung durch die SS, ihre Heime zu übernehmen.
Dazu haben wir jetzt noch andere Sorgen. Derart, dass man uns vom Staat aus wieder zur Verpachtung bringen möchte. Wir sollen unter die SS-Inspektion der sogenannten deutschen Heimschulen kommen. Zwar unter voller Belassung des besonderen Charakters unserer Arbeit, aber wie das geht, kann man sich ja vorstellen. Sitzt man erst als Angestellter drin, können sie einen natürlich relativ unter allen möglichen Klauseln jederzeit auch ganz heraussetzen. Ganz abgesehen davon, dass die Art unserer Arbeit gar keine Unterstellung unter eine bürokratische Regie, die Auswahl und Aufnahme der Kinder, der Mitarbeiter und so weiter verträgt. Wir hoffen, dass uns die Universität, das heißt der Psychiater und Ibrahim und all die Ärzte, mit denen wir gut zusammenarbeiten, helfen. Sie wollen einen Schritt unternehmen und Antrag stellen, dass die Uni größten Wert darauf lege, dass unsere Arbeit wie bisher fortgehe. Ob's Erfolg hat, ist eine andere Frage.
Also, dass Helmut Trüper in die NSDAP eingetreten ist.
Es war am 1. April 1942.
Hat sicherlich etwas mit dem Vermächtnis seines Vaters zu tun, der also in seinem Testament geschrieben hat, dass das Heim für die Kinder oberste Priorität hat, dass also die Söhne das Heim weiterführen sollen und sie sollen das in dem Sinn tun, dass es immer für das Heim ist und nicht zuerst die Familie oder nicht zuerst das eigene, sondern erstmal das Heim. Und in diesem Sinne, denke ich, haben Helmut und Friedmar Trüper gehandelt, als sie dann ab den 30er Jahren die Heimleitung hatten, der eine als pädagogische, der andere als wirtschaftlicher Leiter. Und ich denke, dieser Eintritt in die Partei hängt damit zusammen, dass er einfach nicht wollte, dass sein Heim geschlossen wird wie viele andere und dann für nationalsozialistische Organisationen zur Verfügung gestellt wurde, sondern er wollte es unbedingt weiterführen und hat sich dann äußerlich angepasst. Wir sehen das ja auch auf Fotos. Wir haben das Hitler-Foto im Klassenraum. Wir haben die Unterschrift Heil Hitler unter den Briefen von Helmut Trüper. Also das sind alles Zeichen, die darauf hindeuten, dass er sich äußerlich angepasst hat.
Auch wenn die wenigsten der Kinder auf der Sophienhöhe geistig schwer behindert waren, gab es Kinder, die den Nazis als lebensunwertes Leben galten. Als im Herbst 1939 das geheime Euthanasieprogramm anlief, waren diese Kinder in Gefahr.
Es war ja zum Beispiel so, gerade im Kemperkhaus, da gab es also eine ganze Anzahl von geschädigten Kindern, denen man deutlich ansah, dass sie also geschädigt waren. Und es gab also in Weimar eine Kommission, die im Grunde genommen die Auswirkungen oder Auswirkungen dieser entsprechenden Rassegesetze überprüfen sollten. Zum Beispiel, ob überall die Kinder bzw. Jugendlichen entweder nach Stadtroda gebracht wurden oder zumindest entmannt wurden. Nur auch da gab es wiederum Personen, die den Helmut Trüper gewarnt haben. Am so und so vielten kommt die Kommission. Und da wurden einzelne Kinder in die Kinderklinik gebracht.
Diese Kontrollkommissionen, von Ärzten initiiert und geleitet, waren im Auftrag der Kanzlei des Führers unterwegs.
Und wenn die weg waren, sind die Kinder wieder zurückgebracht worden. Und umgekehrt, in der Kinderklinik fand das ja auch statt, die wurden ins Heim gebracht nach der Sophienhöhe. Also es war ein Austausch, gewissermaßen ein gegenseitiger Austausch, um die Kinder zu schützen.
Es gab also eine Zusammenarbeit zwischen Helmut Trüper und Yusuf Ibrahim, um die Kinder zu schützen? Eine wichtige Frage, allein deshalb, weil über Professor Ibrahim im Jahr 2000 eine äußerst heftige und bis heute andauernde Debatte entbrannte. Recherchen der Medizinhistorikerin Susanne Zimmermann hatten ergeben, dass Ibrahim, in Jena weithin bekannt und über seinen Tod 1953 hinaus verehrt, an der Kindereuthanasie beteiligt war.
Also ich kann ja nur sagen, was wir erlebt haben, dass die Kinder plötzlich nicht da waren. Und wenn wir gefragt haben, na, die sind im Moment in der Kinderklinik. Naja. Und umgekehrt. So ist das abgelaufen.
Susanne Zimmermann ist mittlerweile pensioniert und lebt nicht mehr in Jena. Ein Mitarbeiter des Medizinhistorischen Instituts der Universität Jena sagt, dass sie über dieses Thema nicht mehr sprechen wolle. Als man ihr allerdings mitteilt, dass ich nicht über Ibrahim, sondern über die Trüpers recherchiere, nimmt sie Kontakt zu mir auf. Nein, es gebe keinerlei Hinweise auf eine Verstrickung der Trüpers mit dem Euthanasieprogramm, sagt sie am Telefon und stellt mir freundlicherweise und wie um diese Aussage zu bestärken, in anonymisierter Form einen Brief einer ehemaligen Erzieherin der Sophienhöhe zur Verfügung. Er habe sie auf dem Höhepunkt der Ibrahim-Debatte erreicht.
7.2.2000. Sehr geehrte Frau Dr. Zimmermann, ich arbeitete von Ostern 1942 bis Ostern 1944 im Kernberghaus der Trüperschen Jugendanstalten in Jena. Im Kernberghaus bestanden drei Gruppen von Jungen, die von drei Erzieherinnen schulisch und in ihrer Freizeit betreut wurden. Sie waren etwa 20 Jungen, die mehr oder weniger schwer behindert waren. Epileptiker, Down-Syndrom, Lern- und geistig Behinderte, die medizinisch von Professor Ibrahim und Professor Kien regelmäßig untersucht und behandelt wurden. Bei den Untersuchungen der Kinder meiner Gruppe war ich anwesend. Mir und den anderen Erzieherinnen war Professor Ibrahim sympathischer als Professor Kien. Da die Jungen des Kernberghauses auch äußerlich von der Norm abwichen, riet uns Herr Dr. Trüper, der Direktor der Jugendanstalten: Gehen Sie möglichst mit den Kindern nicht unter die Jenaer Bevölkerung, um keinen Unwillen über sie herauszufordern. In den 2 Jahren meiner dortigen Tätigkeit verschwand kein Kind aus unserem Heim. Sie kamen aus ganz Deutschland zu uns. Die Beziehung zu deren Eltern war sehr gut.
Also das ist, glaube ich, eben so ein Spannungsfeld, wo man mit Dokumenten gar nicht hinterherkommt, dass also auf der einen Seite diese schrecklichen Dinge geschahen, mit dieser Unterschrift sozusagen ein Tod bewilligt wurde und auf der anderen Seite versucht wurde, so untergründig zu helfen und Kinder dahin zu schicken. Das ist für mich eine Sache, die ich auch noch nicht fassen kann, die also dokumentmäßig nicht belegt ist.
Seit 1945, am 27.02. bei Grünewald, das war eine Erzieherin, die hat uns eingeladen in ihr Zimmer. Ein Musikstudent spielte alte Musik vor, unter anderem die Mondscheinsonate und Improntil von Schubert. Mir gefiel es sehr gut, das war wieder eine große Erfrischung für mich, wenn ich doch öfter solche schöne Musik hören würde. Habe mir vorgenommen, so oft und viel wie möglich Klavier zu spielen.
Es war ja so, dass wir, also 1945 kamen die Amerikaner. Ach, haben wir gesagt, jetzt können wir arbeiten. Da wäre ich auch geblieben. Und dann stand ja in der Zeitung, die sowieso Armee wird von der und der, ich weiß nicht die Nummern mehr, aber jedenfalls nur abgelöst. Die Bevölkerung braucht sich nicht aufzuregen. Und dann kamen die Russen. Ja.
Anneliese Hesse, ehemalige Lehrerin für Sport und Handarbeit. Christel Bettermann interviewte sie 1996, wenige Jahre vor ihrem Tod.
Jetzt mussten wir ja umgekehrt. Erst haben wir die geistig Behinderten versteckt. Die durften ja nicht da sein. Das ist ja auch noch, kam ja dazu. Die hat man ja versteckt. Und jetzt haben wir die vorgeholt und die Normalen versteckt. Ja, ja.
Nach einer kurzen amerikanischen Besetzung wurde Jena im Juni 1945 Teil der sowjetischen Besatzungszone. Damit standen die Trüperschen Heime erneut vor einer schwierigen politischen Situation. Denn jetzt und vor allem mit der Gründung der DDR 1949 wurden Privatschulen als solche generell in Frage gestellt. Dass überdies die Sophienhöhe einen eigenen heilpädagogischen Ansatz verfolgte und darüber hinaus christlich geprägt war, musste, aus heutiger Sicht betrachtet, zu ihrer Schließung oder bestenfalls zur Enteignung und Umgestaltung im sozialistischen Sinne führen. Doch damals hatten die Trüpers Hoffnung, hatten sie doch die Anstalt unbeschadet durch das Dritte Reich gebracht. Die Chance, die Helmut Trüper innerhalb des DDR-Regimes sah, war, die Heime der medizinischen Fakultät der Universität Jena anzugliedern.
Die andere Alternative war das Bildungswesen der DDR. Das wollte er nicht. Die staatlichen Stellen sahen das aber anders und gerade aus der Zeit gibt es viele Briefe, wo sich zum Beispiel auch die Frau von Professor Ibrahim äußert und sich dafür einsetzt, dass das Heim zum Gesundheitswesen kommt und auch andere damals namhafte Persönlichkeiten, die sich dafür einsetzen.
Ein jahrelanger, zäher Kampf begann.
Mein Vater musste öfters als der Gesamtleiter dieser Institution nach Berlin zum Volksbildungsministerium. Und da hatten wir immer Angst, kommt er zurück? Jedes Mal. Ja. Und auch die Sitzungen da unten in Jena im Volksbildungsministerium oder im Bildungsministerium in Jena waren immer für uns Kinder an Angst gekoppelt, ne? Weil wir immer das Gefühl hatten, der kommt nicht zurück. Ne? Und wir haben ja in unserem Umfeld ja häufiger erlebt, dass Leute nicht zurückgekommen sind, die irgendwo verhört worden waren. Ne?
Da bin ich im Herbst 1952 hat sie mich dorthin gebracht und abgeliefert. Es war natürlich, an sich kann ich mich entsinnen, schon ein Schnitt von zu Hause weg, dass ich mich dort assimiliert habe. Nicht? Also das ging ja vielen dort so. Und vor allem dieses Publikum, das dort war, das steht ja hier auch überall, von total schwerst Bekloppten bis zu welchen, die sie nur abgeliefert haben wie bei uns, weil wir nichts zu essen hatten. Und dort wurden die Klamotten auch geflickt und waren wir untergebracht. Und Schulunterricht ging dort auch so recht und schlecht. Waren ziemlich kleine Klassen auch.
Eberhard Metzner, Jahrgang 1942, in Breslau geboren. 6 Jahre blieb er auf der Sophienhöhe, bis 1958.
Hauptreferat Sonderschulen. 2.7.1953. Entzug der Unterrichtserlaubnis der Trüperschen Anstalt in Jena. Da sich die Übernahme der Trüperschen Anstalt durch einen Ministerratsbeschluss, den das Staatssekretariat für Hochschulwesen vorbereiten soll, bisher hinausgezögert hat, an der Trüperschen Anstalt entgegen dem Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Schule und dem Schulpflichtgesetz eine Privatschule besteht, schlägt das HR Sonderschulen vor, der Trüperschen Anstalt in Jena die seinerzeit von den Organen der Volksbildung in Thüringen mündlich erteilte Unterrichtserlaubnis mit Wirkung vom 1.8.1953 zu entziehen. So dass damit Privatschule und Privatanstalt geschlossen werden müssen, weil Dr. Trüper gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen keine bildungsfähigen Schulpflichtigen in der Anstalt behalten kann, die er nicht unterrichten darf. Die Schließung der Privatschule mit Abschluss des Schuljahres hält das HR Sonderschulen für unerlässlich, weil die Arbeit in der Trüperschen Anstalt auf der Grundlage der pseudowissenschaftlichen Heilpädagogik erfolgt und die Anstalt Lehrer und Erzieherkräfte beschäftigt, die den Anforderungen der deutschen demokratischen Schule nicht gerecht werden.
Es war so, dass das Kollegium in unglaublicher Weise hinter meinem Vater stand. Und die haben ja nun versucht, auf alle mögliche Weise den wirtschaftlichen Spielraum zu verengen und zu verkleinern. Und das ging dann einmal einher mit finanziell erheblichen Engpässen. Aber die Lehrer, die haben das durchgehalten. Ne? Also die sind nicht in den Streik getreten wegen ihres Gehaltes, sondern die standen eben wirklich geschlossen hinter meinem Vater. Ne? Das war schon sehr beeindruckend. Das waren ja eigentlich alle sehr beeindruckende Persönlichkeiten.
Die Trüpers waren die letzten Betreiber einer pädagogischen Privatanstalt auf dem Gebiet der DDR.
Der Dekan der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena, den 22.10.1953. An das Staatssekretariat für Hochschulwesen, Abteilung Medizinische Fakultäten Berlin. Betrifft Übernahme der Trüperschen Anstalten Jena. Gegen die beabsichtigte Übernahme der Trüperschen Anstalten durch das Ministerium für Volksbildung erhebt die Medizinische Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena dringende Vorstellung. Das Schwergewicht der heilpädagogischen Behandlung in diesen Anstalten liegt auf dem medizinischen Sektor und auf dem Gebiet der Kinderpsychiatrie. Bei einer Unterstellung dieser Anstalten unter das Volksbildungsministerium besteht die akute Gefahr, dass die Anstalten in ihrem Wesen verändert und ihrem ursprünglichen und bisherigen Zweck, der den Weltruf dieser Anstalten begründete, entfremdet werden.
Seiner langjährigen Vertrauten Gertrud Andres schreibt Helmut Trüper Ende Oktober 1953 von diesem erneuten Vorstoß des Volksbildungsministeriums, schreibt von den fast täglichen Verhandlungen und von der bevorstehenden Reise zum Staatssekretariat in Berlin, gemeinsam mit Professor Ibrahim und dem Justiziar der Universität Jena.
All das bedrückt uns mehr, als zu sagen ist. Die Verhandlungen sind so schwierig und nervenaufreibend. und oft ist man dann doch recht deprimiert und hoffnungslos. Und man muss doch allen anderen unserer Gemeinschaft den Mut zu halten helfen, weil sie erhoffen und erwarten. Und dabei ist mir selbst manchmal so zumute, als könne man es schon für sich selbst nicht. So ist's für alle schwer, durchzuhalten. Und wenn wir abends beieinander sitzen, wir beide allein oder mit Friedmars oder Irmela oder mit dem engeren Kreis, dann fühlen wir uns oft ganz wie leer und ausgedroschen und zu nichts mehr fähig, als stillzuhalten.
Eberhard Metzner erinnert sich an eine sehr besondere Strafe seiner Erzieherin Irmela Trüper, bei der es vermutlich nicht darum ging, die Liebe der Schüler zur neuen Staatsordnung zu steigern.
Da kam das dann, dass er uns nach der Schule hat sitzen lassen und hat uns 30 Mal auch noch das, was die zum Tod nicht leiden konnten, diese DDR-Nationalhymne, hat die uns dort 30 Mal abschreiben lassen. Ich weiß nicht, wie viele Verse, glaube ich, 4, 5 Verse. Und das haben wir dort, da haben wir geschrieben, wie die Weltmeister. Und dann haben wir irgendwie einen hat wovor geschützt, ihm wird schlecht, er kann nicht mehr, sieht nichts mehr und so Zeug. Der hat dann irgendwie bei 20 hat das dann erlassen oder 18.
Einschreiben. Herrn H. Trüper. Trüpers Jugendheime Jena. 1.12.1954. Entzug der Unterrichtserlaubnis. Der Entzug der Unterrichtserlaubnis erfolgt aus folgenden Gründen.
Helmut Trüper gelang es in den ersten Jahren nach Gründung der DDR immer wieder, die Behörden umzustimmen. So oft ihm die Unterrichtserlaubnis entzogen wurde, so oft erwarb er sie wieder.
Aber es gelang dann nicht, diesen Anschluss zu erreichen, sondern es wurde dann festgelegt, die Privatschule wird geschlossen, es geht als Schule mit Internatsbetrieb weiter. Und es ging dann sogar so weit, dass Schule und Erziehung, also Schule und Internat, voneinander getrennt wurden. Und das brachte natürlich dieses ganze System durcheinander.
Da war der Exodus so groß, dass, glaube ich, kaum noch einer von den alten Lehrern übrig geblieben. Die sind alle weg. Aber dieser persönliche oder es war ja auch ein religiöser Hintergrund noch, ethischer, das war eben weg. Ne? Da ging es schon mit Klassenkampf und mit Arbeiterpartei und revolutionären Gedankengut, was dort plötzlich auf uns zukam. Nicht? Und das war schon heftig.
18.08.1955. An den Leiter der Abteilung Volksbildung des Rates der Stadt Jena. Es ist durch die Abteilung Volksbildung in Verbindung mit Herrn Direktor Vogt zu kontrollieren, dass Herr Dr. Trüper bis zum Abschluss des Pachtvertrages und der Übernahme der gesamten Einrichtung durch die staatlichen Organe für Volksbildung keine Kinder mehr in die Jugendheime aufnimmt. Labs, Staatssekretär.
Es wurde meinem Vater ja so ein ehemaliger Nazi, den Herrn Vogt, an seine Seite gestellt. Jetzt überzeugter Kommunist und ein Typ, wie ich sie mir in Gefängnissen vorstellen kann, so ein Kommandantentyp, der für Pädagogik auch nicht die geringste Spürnase hatte. Und wenn irgendwelche kleinen Dinge passierten, er richtige Verhöre mit den Schülern angestellt hat, auch mit Kindern, die verhaltensgestört waren. Also völlig abstrus und irrsinnig, ne?
Zum Schluss ist der selber eingelocht worden, weil der da irgendwie seine Frau dort öffentliche Gelder veruntreut hat. Hat die dort irgendwie laufen lassen als Lehrer oder irgendwas, die war gar nicht, das war Hausfrau nicht. Und dann haben sie den zum Schluss noch eingelocht. Aber da war ich ja schon weg.
19.11.1955. Betrifft Vertrag mit Frau Elisabeth Trüper in Jena wegen Übernahme der Trüperschen Jugendheime durch den Staat.
Die Enteignung erfolgte Ende 1955. Man bot Helmut Trüper einen Vertrag an, der ihn, wie er später schreibt, mit einem einfachen Hilfsschullehrer gleichsetzte. Wenige Monate später, im August 1956, flüchteten die beiden Trüper-Familien verteilt und zeitversetzt in den Westen. Elisabeth Trüper, die altersschwache Witwe des Gründungsdirektors, konnte diesen Schritt nicht mehr mitmachen. Sie blieb und mit ihr ihre Tochter Irmela. Die DDR untersagte ihr, auf der Sophienhöhe wohnen zu bleiben. Sie zog zu Freunden in Jena, wo sie bald darauf starb.
Ich muss sagen, also die Attraktivität dieser neu deutsch-westdeutschen Wirklichkeit die war zunächst mal auch ein bisschen einschüchternd, denn es war nicht so, dass ich mehr Freiheit hatte. Im Gegenteil, in Jena haben wir ein unglaublich freies Leben gehabt.
Ja, also sicher, ich habe dann später schon irgendwie einen Boden gefunden, aber etwas geblieben ist es schon, so eine gewisse Heimatlosigkeit ist ein bisschen großes Wort dafür, nicht? Aber schon so etwas, ja.
Mensch, da gibt es ja Sachen, die muss ich ja wirklich mal mir zu Gemüte führen. Das ist ja eine richtige trübes Erziehungsheim. Das klingt so wie so eine schwer erziehbare Gefängnisgeschichte. Aber so hieß es damals, ne?
14. Juni 1965. Lieber Peter, das war ja eine große Überraschung, als kürzlich dein so herzlicher Brief kam. Das erste Lebenszeichen nach so langen Jahren. Der Verlust des ganzen Besitzes mit all dem Land und den 11 Häusern war uns bei der ganzen Sache nicht das Wichtigste. Man kann sich mit so etwas relativ leicht abfinden. Aber das Aufgeben dieser besonders vielseitigen und interessanten Lebensarbeit, das Verlassen von Jena mit allen Freunden und vor allem das Auseinanderfliegen unseres gerade in den Notjahren ganz eng zusammengewachsenen Kollegiums war für sie alle und für uns eine überaus schmerzliche Sache. Aber es ging nicht länger. Die letzten Jahre waren immer furchtbarer gewesen. Man war dauernd in der Gefahr, kassiert oder verhaftet zu werden. Ich bin allein in den letzten 3 Jahren bis 1956 an die 30 Mal in Berlin auf dem Ostberliner Volksministerium gewesen, um für das Weiterbestehen unseres Lebenswerkes zu kämpfen. Sogar kommunistische Stellen setzten sich für uns ein und empfanden es als Schmach, dass eine in der ganzen Welt so bekannte und notwendige Arbeit so drangsaliert und umgefälscht werden sollte.
Mhm. Einst pilgerten Gelehrte aus aller Welt nach Jena, um dort den Austausch mit anderen Gelehrten zu suchen und Inspirationen mit nach Hause zu nehmen. Noch bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges zählte die Stadt zu den wichtigsten Wissenschaftszentren weltweit. Diesen Ruf hat sie längst eingebüßt. Die Sophienhöhe und mit ihr die Begründung der modernen Heilpädagogik sind vergessen. Ihre Wohn- und Unterrichtshäuser, ihre Stallungen und Gewächshäuser mussten modernen Wohnanlagen weichen. Verlorene, enteignete Geschichte. Was alles ist an theoretischen Ansätzen und praktischem Wissen, an kultureller wie seelischer Substanz abhanden gekommen? Und wie könnte ein kluger, sensibler Umgang aussehen, um wieder in Berührung damit zu kommen?
Die Sophienhöhe, Jenas enteignete Geschichte. Feature von Heike Tauch. Besprachen Claudia Jahn, Martin Bross und Silvia Sistermanns.
Das war schon ein kompliziertes, mit Rechtsanwälten gespickte Vorgehensgeschichte, die dann aber irgendwann dazu geführt hat, dass der Familie Trüper, diese Erbengemeinschaft, das rückübereitet wurde. Und dann war die Frage, was soll damit geschehen? Hat jemand aus der Familie Interesse, da was Ähnliches aufzuziehen? War niemand in der Lage und niemand bereit?
Ton und Technik Hendrik Manuk und Oliver Dannert. Regie Heike Tauch. Redaktion Wolfgang Schiller.
Also heutzutage ist es wie eine völlig andere Welt da oben, nicht? Das Einzige, was noch da ist, sind die Berge, nicht?
Also der Grabstein von Johannes, der steht noch da unten, ne?
Eine Produktion des Deutschlandfunk 2018.